Ich glaube ja, dass Transformationen mit Verbundenheit funktionieren, weil ich glaube, Vertrauen ist eine sehr, sehr wichtige Komponente in Transformationen, um auch einfach Menschen dazu zu bringen, auch wenn sie nicht genau wissen, wo sie hingehen, trotzdem mitzumachen, ne? Und diese Unsicherheit irgendwie in Kauf zu nehmen. Und wenn dann Menschen ganz klar sagen, Verbundenheit ist ja super, aber ich gehe da irgendwie nicht mit und ist ja schön, ne? Dann musst du auch sagen, mit ganzer Klarheit, dann heißt das, ich nehme hier eine Entscheidung vor und ich trenne mich.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Astrid, liebe Retza. Herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Retza, sehr gerne. Ich freue mich sehr, mit den Gleichgesinnten zu sprechen. Ich habe jetzt ein super spannendes Buch, Bausteine des Wandels, geschrieben. Und es geht im Prinzip um den Wandel und um die Transformation in heutiger Zeit. Und vielleicht um Einstieg zu finden, da ihr beide aus der Praxis, sowohl als Gründer, Unternehmer, Berater und auch Konzernmenschen kommen, das heißt, ihr habt ja ein breites Spektrum erlebt. Vielleicht zum Einstieg, wie unterscheidet ihr zwischen Transformation, Restrukturierung und Change? Gibt es da Unterschiede? Vielleicht Astrid, wir fangen mit dir an.
Also Transformation versus Change ist relativ leicht, denn Transformation ist halt eine viel nachhaltigere Bewegung und eine grundsätzliche Änderung in einem Unternehmen. Change, das war ja sehr, sehr lange immer so der Begriff für, ja, jetzt müssen wir mal was ändern und dann holen wir Change-Berater dazu und die machen das dann. Ich war ja auch in der Unternehmensberatung, da kamen dann die Changer, wurde gesagt, die kommen dann dazu und die drehen an ein paar Schrauben. Und Transformation ist halt eine nachhaltige, also zukunftsfähige, umfassende Veränderung im Unternehmen, die immer auch nicht nur, sage ich mal, sachlogische Veränderungen mit sich bringt, sondern immer auch kulturelle Logiken. Und das ist der längere Prozess, aber auch der nachhaltigere Prozess versus Change. Und Restrukturieren ist etwas, was nun jetzt sehr sachlogisch ist. Wir müssen in einem Unternehmen Sachen verändern. Wir müssen Kosten senken, um das Unternehmen überlebensfähig zu machen. Und interessanterweise jetzt in meinem Unternehmen, in dem ich gerade arbeite, haben wir transformiert und restrukturiert. Ne? Und Restrukturierung ist nur Sachlogik und das wird oft parallel auch zu Transformationen gegeben. Oder manchmal ist es auch die Voraussetzung, um Kosten zu senken, um dann das Unternehmen anders aufzustellen, um dann die Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation zu geben.
Sehr schön. Retzer, hast du eine Ergänzung?
Ja, also ich habe das erste Buch, was ich geschrieben habe, die Magie der Transformation, eigentlich deswegen geschrieben, weil wir in der Automobilindustrie vor 14 Jahren angefangen haben, alles, was mit Wandel zu tun hat, Transformation zu benennen. Und bis dahin kannte ja das die Automobilindustrie New Change. Man musste sich ja nicht transformieren. Und das war schon fatal, weil man nicht mit denselben Logiken, Verfahren und Methoden an den beiden Themen reingehen darf. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben und Astrid hat es sehr schön erklärt. Also beim Change ging es ja eigentlich darum, das Bestehende weiterzuentwickeln, ohne die grundlegenden Paradigmen oder Logiken in Frage zu stellen. Das heißt, man ist im alten Muster geblieben, hat versucht, alles zu verbessern, was man schon aber bereits schon tut, ja. Also man hat praktisch die Logiken, Grundsätze und Paradigmen beibehalten. Und das ist fatal, wenn wir so versuchen zu transformieren. Und das ist für mich ein Hauptunterschied zwischen Change und Transformation. Denn letztendlich merkt man eine Transformation am Ende durch Verhaltensentwicklung, kulturelle Entwicklung und weniger um die technologische Entwicklung, ja. Und deswegen ist dieser Unterschied extrem wichtig zu verstehen.
Jede Transformation, wenn man so ein Buch schreibt, man hat auch eine Philosophie der Transformation. Ja, und das, einige orientieren sich an Systemen, die man anpasst, die anderen orientieren sich an Menschen. Wo liegt bei euch der Schwerpunkt? Was ist der Fokus der Transformation? Sind das die Verhältnisse oder das Verhalten?
Also es braucht ja immer beides auf jeden Fall. Und da wir ja an umfassende Transformation glauben, gehört diese sachlogische Veränderung, zum Beispiel so ein Target Operating Model zu entwickeln. Was ist die Vision? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Werkzeuge? Was ist die Strategie dahin? Was sind die Meilensteine? Also das ist sachlogisch wichtig. Ohne das geht keine Transformation. Aber die Philosophie, die Resa und ich haben und die wir auch in dem Buch zeigen, liegt darin, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Denn Transformation wird ja nur dann auch vollzogen, nicht nur wenn es auf einer PowerPoint steht, sondern wenn die Menschen sich wirklich anders verhalten, anders fühlen und ihre Stärken anders ins Unternehmen reinbringen. Und es gibt unterschiedliche Studien, die besagen, so zwischen 60% und 75% der Transformationen scheitern. Und wir glauben, dass es meistens daran liegt, ne, dass die Menschen nicht mitgenommen werden, dass auch die Führung nicht hinter der Transformation wirklich steht, dass die Ressourcen nicht dafür bereitgestellt werden, aber dass der Mensch auf jeden Fall nicht mitkommt. Und das ist der Kern auch unseres Buches, dass wir sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt sowieso des wirtschaftlichen Handels stehen, aber auch bei Transformationen.
Reza, man hört ja, Menschen werden nicht mitgenommen. Kann man alle Menschen bei einer Transformation überhaupt mitnehmen? Wir haben ja keinen öffentlichen Auftrag, wie ein Busunternehmen, alle Menschen mitzunehmen. Wie ist das bei deinen Transformationen?
Nein, ich weiß nicht auch, woher dieser Narrativ kommt, weil es ist auch nicht richtig. Wenn man richtig die vielen verschiedenen Transformationen studiert, gesellschaftlich, aber auch innerhalb der Organisation, war es nie notwendig, alle Menschen mitzunehmen. Harald Welzer sagt zum Beispiel, man braucht 3-5% auf allen Ebenen. Und das sehe ich ähnlich. Das heißt, man muss langsam beginnen, für eine Bewegung sorgen, wo diese Bewegung langsam und langsam größer wird. Aber du wirst im Leben nie alle erreichen. Selbst größere Transformationen in der Gesellschaft wie Renaissance, da waren 99% der Menschen gar nicht beteiligt. Die wussten gar nicht, in welcher Zeit sie leben. Aber es war eine kleine Bewegung von Humanisten und Künstlern. Und jetzt, wenn man das ungefähr überträgt auf alles andere, ist es so, dass man in der Organisation auch immer wieder unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen sozusagen Verhalten, was eine Veränderungsinitiative oder Start anbetritt, sieht. Und die wird sich zwar ein bisschen ändern, aber großen Ganzen bleibt sie gleich. Ja, es gibt immer wieder Traditionalisten, die es nicht wollen, aber es ist auch okay so, dass sie so sind. Aber man schafft es sowieso nie, alle mitzunehmen. Das ist dann auch nicht richtig.
Am Anfang, glaube ich, ist es richtig, dass ein paar Leute, ein paar Prozent irgendwie überzeugt sein müssen und diese Bewegung anschieben müssen. Aber im Unternehmen, ich mache das ja in einem Unternehmen, gerade bei der Behrens AG, du brauchst schon dann auch irgendwann die Mehrzahl der Leute bestenfalls, weil sonst entsteht diese Bewegung einfach nicht. Und dann bekommst du es nicht hin. Und die Wahrheit ist natürlich auch bei Transformationen, dass es dann auch Menschen gibt, die einfach sagen, ich blockiere das, ich arbeite sogar dagegen. Und das gibt es in jeder Transformation. Und bei uns hat es dann auch zu vielen Trennungen geführt. Denn so Traditionalisten, bei uns waren die, die das Ganze so manifestiert haben und den Menschen, die sonst im Unternehmen waren, die Sicherheit gegeben haben, doch, das ist gut. Vielleicht gehe ich da nicht so mit, aber das ist gut. Macht da mal mit, ihr Jungen. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass das Unternehmen sich verändert. Und die zu gewinnen, war für uns total wichtig. Aber das waren in interessanter Weise auch nicht unbedingt die Blockierer. Aber es gab so eine Gruppe von Blockierer, die dann auch gesagt haben, wir haben ja einen Direktvertrieb in ihren Regionen, da machen wir nicht so, wie das da gesagt wird in Hamburg. Da gehen wir nicht mit. Wir arbeiten immer so, wie wir immer gearbeitet haben. Und da musst du natürlich alte Strukturen auflösen. Du musst Teams neu zuordnen. Du musst einfach zusehen, dass du dann eine Bewegung da reinbekommst, auch wenn die Bewegung in solchen Teams vielleicht schwieriger ist. Aber dann musst du dir die Zeit nehmen und gegebenenfalls auch Trennung von denen, die diese Teams negativ beeinflussen, vornehmen.
Welche Bedeutung haben Signale am Anfang so eine Transformation? Ich kann mich an einen sehr, sehr allgegenwärtigen Transformationsmanager erinnern. Er sagte, am Anfang brauche ich immer eine Signalleiche. Ja, indem er jemanden identifiziert hat und sagte, das ist einer, der für die Vergangenheit steht, den nehmen wir einfach raus, damit alle wissen, es ist ernst.
Also ich glaube, es braucht ganz klare Signale. Also Leiche gefällt mir jetzt nicht so als Narrativ, aber es braucht natürlich Zeichen. Ne? Und ich glaube ja, dass Transformationen mit Verbundenheit funktionieren, weil ich glaube, Vertrauen ist eine sehr, sehr wichtige Komponente in Transformation, um auch einfach Menschen dazu zu bringen, auch wenn sie nicht genau wissen, wo sie hingehen, trotzdem mitzumachen, ne? Und diese Unsicherheit irgendwie in Kauf zu nehmen. Und wenn dann Menschen ganz klar sagen, Verbundenheit ist ja super, aber ich gehe da irgendwie nicht mit und ist ja schön, ne? Dann musst du auch sagen, mit ganzer Klarheit, dann heißt das, ich nehme hier eine Entscheidung vor und ich trenne mich. Und ich glaube, das ist auch richtig, denn wenn keiner denkt, ne, das nehmen wir hier ernst und das meinen wir wirklich so. Und irgendwie komme ich doch immer irgendwie dann noch durch. Hat ja die letzten 20 Jahre auch geklappt. Ich musste mich auch nicht verändern. Ich bin genauso wie vor 20 Jahren. Dann musst du klar die Botschaft ins Unternehmen geben. Nein, wir müssen uns verändern. Und hier ist eine Trennung vorgenommen worden, die zeigt, wir nehmen das hier sehr, sehr ernst. Also ich würde es anders, ich würde es ein anderes Narrativ geben, aber in der Konsequenz kommt es dann vermutlich aufs Gleiche raus.
Ich fand es auch sehr spannend, Retze, dass ihr einen neuen Begriff für mich eingeführt habt, Possibilisten. Das heißt, dass man diese Gruppe an Menschen mobilisieren sollte, um die Schwungmasse zu entwickeln. Vielleicht kannst du das Konzept erläutern.
Ja, gerne. Also es geht auch darum, das möchte ich auch betonen, wir haben den Begriff nicht geprägt. Die kommt ja eigentlich aus dem schwedischen Philosophen-Ecke, also Jakob von Uexküll und dann ganz besonders auch Hans Rösling mit seinen tollen Büchern. Und Herr Hawks, Matthias Hawks, hat ja auch sehr häufig in seinen Büchern das genannt. Wir finden beiden den Begriff total genial, weil häufig fängt man an über Pessimisten und Optimisten zu sprechen und sagen, ja, die Pessimisten verändern nie die Welt und die Optimisten sind die, die es wirklich machen. Aber was der Possibilist zwischen den beiden noch unterscheidet, und das ist auch wesentlich, ist, dass man die Risiken nicht vernachlässigt, weil bei Optimisten ist das sehr häufig so, dass sie nach vorne rennen, ohne darüber auch wirklich nachzudenken, was bewirken wir überhaupt. Ist der Possibilist derjenige, der in den Möglichkeiten sucht, Möglichkeitensräume schafft, ausprobiert, aber gleichzeitig auch sowohl auf die positiven auch als die negativen Auswirkungen achtet. Und das ist unheimlich wichtig. Das sind Menschen, die mutig sind, die Verantwortung übernehmen, die ausprobieren, testen, aber auch eine Rückmeldung geben, Feedback akzeptieren, und das sind für uns die Possibilisten. Und das ist unheimlich wichtig, dass man in den Möglichkeiten sucht und nicht irgendwie auch zu utopisch wird für Zustände, die vielleicht nie erreichbar sind.
Das ist ja nachvollziehbar. Astrid, vielleicht zu Thema Auslöser der Transformation. Jetzt hast du das Unternehmen mit übernommen, das ist geschäftsführende Gesellschafterin, da kann man einiges bewegen. Wie funktioniert normalerweise die Transformationsauslösung? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Also wenn man Open Strategy anschaut, da kommt es sozusagen aus der Masse. Wenn man jetzt ein anderes Spektrum anschaut, da kommt es immer von einer Spitze, von einer Person, die das beginnt zu treiben. Manchmal kommt es von den Banken, weil die sagen, die Ergebnisse passen nicht und es geht um die Zukunftsfähigkeit. Wie ist deine Einschätzung? Was ist der optimale Weg?
Also der optimale Weg ist nicht der Weg, den wir zum Beispiel gegangen sind. Ne? Und es gibt ja unterschiedliche Auslöser. Also meistens, und so war es auch bei uns, waren einfach die Ergebnisse nicht mehr gut genug. Und wir haben ja das Unternehmen übernommen und da war es defizitär. Also war klar, wir müssen etwas tun. Es braucht eine Transformation, sonst werden wir das nicht schaffen. Und das ist im Übrigen bei sehr vielen Unternehmen, gerade Familienunternehmen, so, dass gewartet wird mit Veränderungen, bis es dann halt auch nicht mehr geht. Viel besser ist der Zeitpunkt schon, wenn man erste Erkenntnisse hat im Unternehmen, wie vielleicht Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, das Business verändern können, wie neue Konkurrenten, die auf den Markt gehen, das Business verändern können, wie Trends auch in der Gesellschaft das Business verändern können. Und eigentlich sollte es so sein, dass es immer einen Prozess gibt mit einer Regelmäßigkeit, dass man immer die unterschiedlichen Parameter anschaut und sagt, was heißt das ganz genau für unsere Strategie und was heißt das für unser Target Operating Model? Wir haben eine Vision, die sollte man auch nicht zu oft ändern. Wir haben eine Strategie, die wird zwangsläufig angepasst, dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Auch nicht alle 3 Monate, aber schon natürlich mit einer Regelmäßigkeit. Und das ist eigentlich ein richtiger Prozess. Und dann muss man immer überlegen, so, die Strategie ändert sich. Was heißt das für alle Maßnahmen in den unterschiedlichen Abteilungen? Und wichtig ist auch, da Zeit zu haben, um auch jedem Einzelnen diese Information zu geben, was getan werden muss im Rahmen der Overall-Strategie und wie auch jeder Einzelne sich kulturell verändern muss. Und im Best Case hat man viel Zeit dafür, man macht das jedes Jahr, man hat so einen iterativen Prozess und dann ist alles gut. Und dann sagt man so, und jetzt müssen wir uns transformieren, aber wir sind ja alle gut vorbereitet, wir wissen alle, wo es hingeht. Und die Realität ist meistens anders. Warum ist das so? Weil, glaube ich, auch Transformation auch für viele CEOs etwas ist, was mit Angst und mit Unsicherheit und mit großem Stress verbunden ist. Also, glaube ich, hängt der Mensch, das ist echt menschlich, sehr stark an dem Alten, auch an alten Besitzstrukturen. Denn jeder in der Transformation kann auch was verlieren. Wenn ich jetzt als CEO ein Oberkontrolletti bin und ich kann nur nachts gut schlafen, wenn ich Oberkontrolletti bin. Das wird schwierig in der Transformation. Das ist ja so komplex in der Regel. Da musst du schon auch lernen, loszulassen. Loslassen fällt aber den meisten Menschen schwer. Und darum, glaube ich, passiert es häufig dann so, wenn es ein Stormy-Event gibt. Also die Banken sagen, so geht's nicht weiter. Oder es gibt neue Gesellschafter wie bei uns. Und jetzt müssen wir das ganze Thema nochmal neu aufstellen. Und es gibt... ich würde sagen, in den meisten Unternehmen diese Situation, es kommen neue Leute am Ruder, ist vielleicht ans Ruder. Vielleicht sind es manchmal nur CEOs, manchmal sind Gesellschafter, manchmal sind es neue Banker, manchmal bekommen auch die Banker einfach nochmal andere Leitlinien. Das hat sich gerade auch in der Corona-Zeit gezeigt. So, was bisher gestern vielleicht noch okay war, ist jetzt nicht mehr okay und so weiter. Und dann fängt man an. Und bei uns war der Gesellschafterwechsel und CEO-Wechsel mit meiner Person dann der Anlass. Und dann haben wir quasi uns Zeit genommen, was wichtig ist. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein strammes Programm trotzdem gehabt, die Vision, die Mission, die Strategie zu ändern, um auch wirklich eine Transformation loszutreten, die auch einen Effekt hat. Und das war und das ist ja immer noch so. Ich meine, wir sind seit 7,5 Jahren sind wir an Bord. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind immer noch in der Transformation. Corona hat bei unserem Geschäftsmodell wirklich nicht geholfen, das kann ich sagen. Also das hat uns dann im Prinzip nochmal 2-3 Jahre gekostet. Aber wir sind immer noch in der Transformation und das ist wichtig zu wissen, es ist immer ein Marathon, immer. Es ist nie ein Kurzstreckenlauf.
Reza, in dem Kontext, wir hören, dass man kann auch 7 Jahre in einer Transformation sein. Wie geht man mit der Müdigkeit eine Transformation um? Und ich habe eins gelernt, es ist extrem wichtig, die Aufmerksamkeit der Menschen hochzuhalten. Aber jetzt im 3., 5., 7. Jahr ist es verdammt schwierig, das aufrechtzuerhalten.
Ja, ich würde gerne meine Antwort ein bisschen auch anzupassen beziehungsweise referieren auf das, auch was schon Astrid gesagt hat, auch auf die, was die Impulse anbetrifft. Denn es ist auch wichtig, dass man diesen Feuer auch aufrecht, also sozusagen am Leben erhält. Und das ist der Unterschied auch gerade, was das Change-Thema und Transformation anbetrifft, dass die Impulse beim Change häufig von der Führungsebene kamen, um das System effizienter und leistungsstärker zu machen. Während bei Transformation funktioniert ein bisschen anders. Denn meistens ist das so, ich gehe mal ganz kurz in das Systemtheorie-Logik, um das vielleicht zu erklären. Jedes System hat einen Zweck. Und der besten Management-Kybernetiker Stafford Beer hat ganz trivial gesagt, und der Zweck, ein System, ist genau das, was er tut. Also er macht irgendwas, was er tut, damit wirkt er. Und mit dieser Wirkung hat er auch eine gewisse Nebenwirkung. Und gleichzeitig, damit er sich identifiziert, muss er ständig einen Unterschied zwischen Umwelt und das System selbst schaffen. Wenn aber die Welt da draußen, Umwelt, immer schneller wird, Punkt 1. Dann muss man an Transformation häufiger denken. Wenn die Wirkung nicht mehr so ist, wie es früher war, ist auch ein Impuls für die Transformation. Und ganz wesentlich, wenn die Nebenwirkung größer wird als die Wirkung, dann muss man auch transformieren müssen. Man sieht es in den Energiesystemen, dass unsere Energiesystem viel mehr Nebenwirkungsproblem hatte als Wirkungsproblem. Auf jeden Fall, diese Ursachen, all diese Gründe sind für die Transformation entscheidend, weil man plötzlich merkt, das System kann nicht mehr so weiter funktionieren wie gewohnt. Wir müssen die Logiken und die Art, wie das System funktioniert, ändern. Mein Ex-Chef hat immer gesagt, Management ist das Beruf des Funktionierens. Ja, da ist was Wahres dran. Und deswegen kommen meistens auch die Impulse als erstes von den Mitarbeitern selbst, weniger von der Führung. Und ganz genau, wenn man auch Transformation studiert, dort, wo es nicht geklappt hat, war es, dass die Führung nicht auf die Mitarbeiter gehört hat, so wie BlackBerry und Co. Deswegen ist es entscheidend, dass die Ideen erstmal, also beziehungsweise diese Dysfunktionalitäten aus den Mitarbeiterecke kommen und die Führungskräfte aber das akzeptieren. Und wenn man das Hand in Hand macht und schafft, eine Bewegung aus der Mitte der Organisation zu bekommen mit der Unterstützung der Führungskräfte, dann kann man lange am Ball bleiben. Man muss halt diese Bewegung am Leben halten mit Aktivitäten, weil Transformation immer träge ist. Aber es ist unheimlich wichtig, dass es nicht einseitig ist, weil dann verliert man ein bisschen an Motivation und ein bisschen auch an diesem Feuer, an Transformation. Aber ich hoffe, ich könnte es ein bisschen schnell erklären.
Nochmal vielleicht übertragen auf die Praxis. Das ist tatsächlich, Georgi, eine echt zentrale Frage. Und das ist auch wirklich überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder das große Ganze zu sehen, ne? Für jeden Einzelnen, auch für mich übrigens. Ne? Also du kriegst bei einer Transformation, es liegen immer jeden Tag Steine im Weg, jeden Tag, für jeden. Und immer wieder zu sagen, was war denn nochmal die große Idee? Warum tun wir das ja eigentlich alles? Ne? Unsere Vision hängt, wenn man reinkommt ins Büro, dann hängt die Vision da, sie hängt hier in meinem Büro. Wir müssen immer wieder das große Ganze sehen, um auch diese kleinen Müdigkeiten und diese kleinen Steine im Weg irgendwie wegräumen zu können. Und dann braucht's halt auch immer wieder echt coole Narrative. Und es braucht gute Stories, warum das klappt. Also wir haben zum Beispiel nicht nur KPIs entwickelt, die zeigen, ob wir unserer Vision näher kommen, sondern wir haben auch viele Stories so an den Weg gelegt. Ne? Und das ist was anderes, ob du sagst, das ist unsere Vision, alle sagen, wir nicken, verstehen wir. Oder ob jemand erzählt, boah, ich war beim Kunden, da hat das total geklappt. Dieser Kunde hat das und das immer nur bei mir gekauft. Es war immer irgendwie ein kleiner Umsatz jedes Jahr. Und jetzt habe ich dieses Konzeptverkaufsthema bei ihm so angewandt und das hat richtig funktioniert. Oder wir haben jetzt zum Beispiel Chatbots irgendwie und dann hat irgendwie wir bieten Chatbots an und dann hat ein Kunde gesagt, das ist super, ich brauche im Prinzip jetzt meine Mitarbeiterin, die vorher immer ans Telefon gegangen ist, die kann ich jetzt für was anderes einsetzen, ist eine super Story, hat gut funktioniert, weil dann bringt man immer wieder auch Neuigkeiten und neue Stories in dieser Erreichung der Vision und muss nicht immer nur irgendwie ziehen, sondern man kann auch immer wieder drücken.
Absolut. Ich meine, ich bin da bei Friedrich Nietzsche, der sagte, wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Und ich glaube, das ist auch für so ein Story, für dieses Narrativ ist extrem wichtig, dass man weiß, wofür man kämpft. Ja, weil man selten fürs Geld stirbt, aber meistens für die Ehre. Und hier wäre wirklich wichtig zu verstehen, wie ich so eine Story und so eine Vision entwickle. Weil wenn ich jetzt die Studien anschaue und Werte und Visionen von Unternehmen vergleiche, dann ist es 70-80% Übereinstimmung. Und wir leben in unserer Praxis, in unserer Firmengeschäftsmodellphilosophie immer den differenzierenden Mehrwert. Was unterscheidet uns wirklich bei der Kundenbefriedigung? Und das ist gar nicht so einfach, diesen differenzierenden Mehrwert zu finden. Wie geht ihr da vor? Auch vielleicht letzter du beginnst und Astrid übernimmt aus der aktuellen Praxis. Ne?
Du sprichst ja das Thema mit dem Purpose an. Ja? Und dass man praktisch für die Transformation auch einen Purpose, einen Why braucht. Definitiv. Wobei wir aufpassen müssen, dass wir diesen Why und Purpose nicht irgendwie ganz groß darstellen, dass es Heilmittel alle Probleme sind. Ja, das ist es nicht. Das ist es definitiv nicht. Ich finde, man braucht beides. Also es reicht nicht nur eine Vision zu haben und einen Purpose zu haben. Man muss auch immer wieder klar machen, dass das System Probleme hat und nicht funktions- und lebensfähig ist, wenn es so weiter bleibt, damit man vorankommt. Was ich denn beim Purpose entscheidend finde, ist es, dass für mich Purpose nicht irgendein Satz sein soll, was wir heilig das nennen, sondern the Purpose ist für mich emotionale Begründung von Zweck eines Unternehmens. Ja? Warum sind wir überhaupt als Unternehmen da und was macht uns auch nochmal in 5 bis 10 Jahren relevant? Und das muss man dann ständig mit den Mitarbeitern schon diskutieren und überlegen, was müssen wir von unserem Zweck aus in 10 Jahren tun, damit die Kunden uns immer noch wollen?
Okay, mir ging es eher darum, was ist mein Nordstern? Wo möchte ich hin? Weil ich bin gar kein Freund von Purposes und überhöhten Zwecken von Unternehmen. Mir geht es wirklich darum, wo möchten wir alle hin? Weil es darf auch nicht zu eng sein, weil ich nur die Richtung kennen sollte. Weil wie Astrid sagt, ich muss vielleicht alle 3 Monate leichte Richtungskorrekturen vornehmen. Aber das Große und Ganze muss mir den Fokus geben, weil meine Energie und meine Entscheidungsfindung findet immer in Räumen statt und ich muss einfach wissen, mit welchem Schritt ich näher an meinen Nordstern komme, näher herankomme. Ich weiß, Astrid, wie ist deine Erfahrung in dem aktuellen Fall?
Also die Vision ist natürlich oder beinhaltet Ziele, was wir erreichen wollen, aber bei uns ist ein Teil eines Purposes drin, aber die Vision hat eine andere Funktion.
Wie lautet
ich glaube
eure?
Auch, was unsere Vision ist
an der Wand?
Also wir sind der beste Partner für kleine und mittelständische Unternehmen, für deren analoge und digitale Sichtbarkeit. Dabei sind wir wertegetrieben und stellen den Mensch immer in den Mittelpunkt. Und ich glaube, dass das sachlich richtig ist, dass wir der beste Partner sind und dass wir alles das, was wir tun, ob es um den Kundenservice geht, ob es jetzt bei uns, wir haben ja einen Direktvertrieb, ob es um den Beruf, den Besuch des Direktvertrieblers geht, ob es in der Abwicklung von Aufträgen liegt, ob es in der Erstellung unseres Angebots, unserer Produkte, digital oder analog liegt. Wir müssen immer überlegen, wann sind wir und wie sind wir der beste Partner der Unternehmen. Und ich glaube, das mag in anderen Unternehmen anders sein. Also ich habe natürlich auch viele Visionen gelesen von Unternehmen und denke, ob das jetzt so bei jedem eigentlich ankommt. Also es gibt ja so ein paar absurde Sachen, wo man denkt, das hört sich super an, aber man geht dann rein in diese Kaffeekette und man fühlt es gar nicht. Und die Mitarbeiter sind unfreundlich, die fühlen es auch nicht. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein und glaube ich eher sagen, was ist genau unsere Vision? Die beinhaltet einen Purpose, aber die Vision heißt, was ist unser gemeinsames Ziel? Wie wollen wir zukünftig aufgestellt sein, um für den Kunden gut zu sein? Und das der Hintergrund bei Berenson ist, dass sich Menschen danach sehen, dass wir richtig erfolgreich wieder sind. Ne? Berenson war mega erfolgreich in der Vergangenheit. Und das ist immer auch ein Unterziel und das schwingt auch immer mit, weil alle wissen, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann kann das Unternehmen großzügig sein, dann haben wir ein bisschen weniger Druck vielleicht, dann gehen auch Transformationen leichter vonstatten und das schwingt bei uns auch immer mit. Das ist ja auch unser Unternehmenszweck, wie alle Unternehmenszwecke, zu sagen, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein, weil das ist auch Nachhaltigkeit. Ne? Wir haben so eine sehr große Nachhaltigkeitsagenda in Bezug auf alle ESG-Kriterien, aber es gehört auch dazu, dass ein Unternehmen wirtschaftlich einfach erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist bei uns immer verbunden mit unserem wirtschaftlichen Erfolg, auch unsere Vision. Und dann geht's auch darum, wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Also unser Nordstern ist, dass wir für Unternehmen gut sind, also für unsere Kunden, aber auch, dass wir nach innen hin gut sind. Denn ich glaube, viele Mitarbeitende auch bei uns, die wollen natürlich an der gemeinsamen Idee arbeiten, aber die wollen auch jeden Tag eine gute Zeit haben. Die wollen eine gute Kultur haben. Die wollen gesehen werden. Die möchten gut geführt werden. Die möchten irgendwie Teil von einem Boot sein, wo sie gerne mitrudern jeden Tag und wo sie irgendwie Teil von was Großem sind. Und ich glaube, das ist häufig auch so die Grenze eines Purposes. Wenn es irgendwie das tägliche Erleben ein negatives ist, dann kannst du noch so großen Purpose haben. Dann wollen sagen die Leute, aber hier fühle ich mich gar nicht wohl, hier habe ich gar keine Kohärenz, hier werden meine Werte gar nicht gesehen. Nee, ich will hier nicht Teil eines Boots sein. Und ich glaube, das gehört immer auch, das Wie gehört immer auch noch zu einem Nordstern und zu einem Ziel dazu.
Absolut.
Was wir aber sehr stark auch im Buch geschrieben haben, ist, dass viel wichtiger, ohne Nordstern abwerten zu wollen, aber viel wichtiger sind gerade für Transformation Zukunftsbilder und Narrative. Also diese Imaginationskraft, dass man Zukunftsbilder erzeugt, ohne wirklich von heute in die Morgen zu gehen, sondern praktisch wirklich Sprünge in die Zukunft zu machen, auch wenn sie unscharf sind, auch wenn sie nicht so ganz sichtbar sind, aber mit einer Unschärfe Zukunftsbilder zu erzeugen und dann passende Narrative immer, wie man nah an diesem Zukunftsbild kommen kann. Und auf dem Weg dorthin wird dieses Zukunftsbild auch immer sichtbar. Wir haben zum Beispiel gesagt, wie könnte denn After Sales in Zukunft in 10 Jahren aussehen? In einem Versicherungsunternehmen haben wir überlegt damals, wie wird ein Mensch in 20 Jahren in einer Zeit der Digitalität und so viel Dynamik eine Haftpflicht abschließen wollen? Und was ist der Unterschied zwischen Lebensversicherung? Also genau diese Zukunftsbilder brauchen wir auch dringend.
Kann ich auch nachvollziehen. Mir ging es eher darum, wie ich den Unterschied bei diesen Bildern schaffe, weil es gibt eine klare Tendenz soziodynamisch des Isomorphismus. Alle tendieren zum Gleichen in jeder Branche. Und da sich zu unterscheiden, ist, glaube ich, der größte Erfolgsfaktor, wie auch für jeden im Leben, wenn man eigene Stärkenorientierung findet, um die Selbstwirksamkeit zu entfalten. Und Astrid Reetzer, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Menschen selbstwirksam sind und sich selbstwirksam fühlen, weil das ist da, wo der Unterschied entsteht zwischen zufriedenen Mitarbeitern, die im Mittelpunkt stehen, und Mitarbeitern, die an irgendwelche Narrative glauben, weil auch da gibt es einen Unterschied zwischen agiere ich aus Angst heraus oder aus Lust heraus. Und eine Transformation ist häufig eine Funktion der Notwendigkeit und nicht der Einsicht. Und wir sagen immer wieder, wer nicht transformiert, wird restrukturiert. Das ist meine Definition, diese Unterschiede, weil unternehmerische Spielräume habe ich meistens für Transformation. Wenn es wirklich eng wird, geht es um deutlich geringere Gestaltungsmöglichkeiten. Und da muss man einfach mit anderen Mitteln arbeiten. Und vielleicht, was mich überrascht hat, dass in eurem Buch an erster Stelle, im ersten Kapitel, mit der Ehrlichkeit alles beginnt. Wenn man jetzt gerade eben unser Gespräch der letzten 30 Minuten reflektiert, dann wie würde man das in dem Kontext des Gesprochenen, die Ehrlichkeit mit reinbringen?
Also Ehrlichkeit ist ein zentrales Thema in der Transformation, weil du hast eine Vision, du hast eine Strategie, du hast eine Sachlogik, du hast Ansprüche an Kultur, aber wie kriegst du es denn eigentlich hin, das Ganze auch miteinander zu verbinden, ne? Immer mit dem Anspruch, eine große Transformation auch zu machen, die dann auch wirksam ist für alle. Und da spielt die Ehrlichkeit in unterschiedlicher Hinsicht eine große Rolle. Also erstmal wissen wir, und das erlebe ich auch jeden Tag, dass wenn alle Beteiligten in einer Transformation nicht ehrlich zu sich selbst sind, dann ist es schwierig. Ne? Denn ehrlich zu sich selbst sein heißt, will ich das überhaupt? Bin ich bereit, meine Besitzstände abzugeben? Welche Rolle möchte ich eigentlich spielen in einer Transformation? Was ist mir eigentlich persönlich wirklich wichtig? Und denn wenn in Transformationen häufig als Scheiterungsgrund gesagt wird, dass die Menschen nicht mitgehen. Dann hat das auch was manchmal damit zu tun, dass die Menschen auch sich gar nicht so drauf einlassen, also auch vielleicht zu sich selber gar nicht so ehrlich sind und sagen, was ist eigentlich meine Rolle dabei und was bin ich bereit zu geben? Das braucht eine gewisse Reflexionskraft und das braucht eine gewisse Fähigkeit auch und einen Zugang zu sich selbst, um zu sagen, mal ganz ehrlich, jetzt Karten auf den Tisch, kann ich das, will ich das, bin ich bereit? Und es geht weiter dann, neben der Ehrlichkeit zu sich selbst, auch zu der Frage, wie zeige ich mich eigentlich? Ne? Denn ich glaube, dass Transformationen durch auch Nähe entstehen und dadurch, dass Menschen das Vertrauen haben, ich gehe jetzt einen neuen Weg, auch ich selber auch. Mein Handeln verändert sich. Ich stell das in Frage, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber die eigene Rolle dabei zu definieren, braucht ja auch eine Ehrlichkeit anderen gegenüber. Ne? Also auch ein Mitarbeitender zum Beispiel, der auch Ehrlichkeit seinem Führungsmitarbeiter gegenüber zeigt. Einfach sagt, das fällt mir wahnsinnig schwer. Da tue ich mich schwer und das würde ich gerne anders haben, damit ich weiter Teil dieser Transformation bin. Dazu gehört gar nicht jetzt privat zu sein, aber trotzdem nah zu sein. Das heißt, auch als CEO zu zeigen, dass da habe ich gerade Sorge, da habe ich auch eine Unsicherheit, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht. Mir ist das und das wichtig, um einfach auch sich zu zeigen, um dann auch dieses Vertrauen aufzubauen, in einem gemeinsamen Boot zu sitzen. Denn ich glaube, ohne diese Nähe und auch Menschen, die sich zeigen, gibt's dann innere Kündigungen häufig. Was machen die da? Warum ist das so? Ach, die da oben machen ja sowieso nur ihr Ding. Und dann gehst du in die innere Kündigung und so scheitern halt, so scheitern Transformationen. Und klar ist, es gibt keine Transformation in Unternehmen, ohne dass auch jeder Einzelne sich transformiert. Und dafür braucht es Ehrlichkeit. Und darum haben wir das an den Anfang des Buches gestellt. Denn das, glauben wir, ist häufig der Grund der Nichtöffnung und des Scheiterns von Transformationen. Und wir haben es auch so ein bisschen gemacht, um die Leute auch so ein bisschen, glaube ich, die Leser ein bisschen zu provozieren und auch zu sagen, okay, wo stehst du denn eigentlich? Denn die Menschen, die Transformationen auch anschieben sollen, die haben ja auch häufig Angst. Die wissen gar nicht, wie es eigentlich losgehen kann. Und was sind eigentlich Schritte, die uns dann in diese Richtung bringen? Und Transformation scheint so ein Riesenwort zu sein. Und ich halte ja Resa viel mehr als ich, aber ich halte auch relativ viele Vorträge dann mal vor CEOs und die sagen, ja, sie haben total recht. Also total, aber bei uns geht das ja nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Und dieses Ehrlichkeitsthema, ich glaube, damit können sich sehr viele Leute identifizieren. Und das regt zum Nachdenken an. Und im Fortlauf des Buches geben wir ja auch immer ganz niedrigschwellige Angebote. Das und das könnte auch Transformation sein. Das und das könnte ein guter erster Schritt sein. Aber mach dich erstmal ehrlich und das resoniert bei doch sehr vielen Menschen und darum haben wir es an den Anfang gestellt.
Sehr schön. Ja, und wenn ich noch kurz ergänzen darf, ist Transformation verlangt ja immer, dass man am System arbeitet und nicht nur im System. Also man muss ja das System verändern, erweitern und so weiter. Und das tun ja, das können sie ja nur die Führungskräfte tun, weil sie Entscheidungsträger, Verantwortlichen des Systems sind. Allerdings, man verlangt ja ein bisschen viel zu viel von denen, weil sie müssen ja das System ändern, was sie bis jetzt belohnt hat und dorthin geführt hat. Das heißt, sie müssen viel Verantwortung übernehmen, die müssen viel ehrlich zu sich sein, zu sagen, ja, wir ändern das System, auch wenn wir bisher in diesem System uns wohlgefühlt haben oder das System uns belohnt hat. Und ich mag ja total diesen Zitat von Maya Göpel, die sagt ja, Helden der Transformation sind nicht die, die Raketen in den Mund schießen und sich für die Technologie feiern, sondern Helden sind diejenigen, die genau wissen, dass das System sich verändern muss. Und ich weiß heute nicht, welche Funktion ich im neuen System habe und trotzdem ich das mache. Und deswegen ist es Ehrlichkeit unheimlich wichtig. Sie müssen ehrlich zu sich sein und sagen, ja, genau an diesem System müssen wir arbeiten, auch wenn wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Und das ist super schwierig.
Aber auch Ehrlichkeit ist ja kein Wert an sich, der als Erfolgskonzept gelten kann, weil manchmal darf man auch nicht ehrlich sein, weil das ein Risiko darstellen könnte. Ich meine, das ist ja Polarität des Lebens. Es ist ja immer weder schwarz noch weiß. Und in dem Moment, wo man Ehrlichkeit als absolut höchstes Gut prägt und dann erwischt wird, jetzt bewusst dieses Wort genutzt, dann fühlt sich auch die gesamte Belegschaft so leicht über den Tisch gezogen. Wie geht man damit um, mit diesem Risiko?
Also das ist natürlich ein Grat, ne? Also ich glaube, Ehrlichkeit heißt auch eine sehr transparente Kommunikation. Und da steht das Unternehmen gerade, das machen wir jetzt, das sind die Meilensteine, das und das wird schwer sein, da müssen wir alle irgendwie zusammenhalten, weil das ist jetzt ein schwerer Schritt. Also ich glaube, diese Ehrlichkeit über das Ziel und den Weg ist wahnsinnig wichtig. Aber trotzdem kann ich auch Ehrlichkeit nicht in jedem Moment bringen, weil ich natürlich auch die Aufgabe habe, auch Vorbild zu sein, immer auch so ein Leuchtturm zu sein einer Transformation und auch natürlich die Aufgabe habe, das Unternehmen so zu steuern, dass es in die richtige Richtung geht und kontraproduktiv, wenn ich jetzt in einem oder anderen Moment zweifeln würde an irgendwas, dann wäre ehrlich zu sagen, also ich zweifle total, ich glaube das irgendwie hier alles nicht mehr. Und trotzdem transparent ist dann zu sagen, erstmal sich selber wieder ein bisschen zu sammeln, sich gerade ins Hemd zu stellen und zu sagen, okay, lass uns nochmal ganz kurz überlegen. Die Vision ist klar, aber lass uns doch nochmal die Strategie anschauen, weil ich habe gerade Zweifel, ob dieser und dieser Aspekt der Strategie wirklich richtig ist. Das ist eine andere Art der Kommunikation und das ist manchmal ein schmaler Grat. Also ich versuche, das echt jeden Tag gut zu machen. Aber manchmal gelingt es mir auch nicht, ne? Dass ich dann auch sage, im Nachhinein hätte ich vielleicht das vielleicht schon vorher sagen sollen. Und bei anderen Sachen sage ich, na, im Nachhinein habe ich zu viel gesagt, das hat Leute verunsichert und das war total kontraproduktiv. Also das ist ein schmaler Grat. Das ist eine gute Frage, Georgi, weil das ist zentral in der Transformation.
Und wir haben beide, sowohl Astrid als auch ich, in dem Buch immer versucht, das Prinzip der Polarität zu berücksichtigen. Und das heißt nicht, dass man nur so eine Transformation schaffen oder gelingen kann oder erreichen kann. Das meinen wir nie. Es ist immer kontextbezogen. Man muss es immer individuell sehen. Und das heißt ja nicht pur nur durch Ehrlichkeit. Allerdings, wo Ehrlichkeit schon notwendig ist, und das habe ich schon selber erlebt, wo Führungskräfte zu mir kamen und meinten, mein Chef will, dass wir uns mit dem Thema Transformation befassen. Ich weiß bloß nicht, wie wir das schaffen sollen. Wir stehen schon unterm Wasser. Und wenn man schon so anfängt und nicht wirklich ein System verändern will, dann hilft das ja auch nicht. Und deswegen muss es wirklich doch mit einer gewissen Ehrlichkeit beginnen. Und wir haben auch geschrieben, es hört dann auch, wenn Ehrlichkeit abhanden gekommen ist. Dann, wenn man dann irgendwann nicht mehr ernst meint, dann wird's auch nicht.
Vielleicht eine Frage zu grundsätzlichem Harmoniebedürfnis. Eine Transformation bedeutet eine Veränderung. Veränderung bedeutet immer Verlierer. Da muss man auch so ehrlich sein, weil eine Systemveränderung bedeutet, dass ich einen neuen Zustand erreiche. Wie geht man mit diesem Harmoniebedürfnis um? Mit der Härte oder Konsequenz, die notwendig ist?
Also das... Das ist echt schwer, Georgi. Also das ist schwer. Ich möchte ja quasi verbunden führen und gleichzeitig, das habe ich eben schon gesagt, brauche es wirklich eine große Klarheit. Und natürlich werden Entscheidungen getroffen im Unternehmen und auch von mir, die keine Harmonie mit sich bringen. So. Und ich bin aber auch ein recht harmoniebedürftiger Mensch. Das heißt, Dissonanzen fallen mir tendenziell eher auch schwer. Ne? Also das ist so mein großes Lernfeld, dass Verbundenheit und Klarheit immer auch nebeneinander stark stehen müssen. Auch wenn ich weiß, fürs große Ganze ist diese Entscheidung jetzt gut und darum muss ich sie treffen als CEO. Gleichzeitig aber werde ich kurzfristig auch Menschen haben, die sagen, was macht sie da und wieso macht sie das und so. Und das ist für mich, brauche ich auch meine persönliche Anstrengung, immer wieder diese Distanz zu nehmen, immer wieder dieses Gerüst, Wie ist die Vision? Wie ist die Mission? Wie ist die Strategie? Warum machen wir das hier alles? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und natürlich heiligt auch die große Idee manchmal kurzfristige Disharmonien. Und so in diesem Kontext muss ich es auch immer wieder sehen und mich immer wieder gerade stellen. Denn wenn du auch gerade als CEO dann zu sehr darunter leidest, dass du solche Entscheidungen treffen musst, dann kannst du auch kein guter CEO sein, sondern du musst immer das große Ganze haben und mit Disharmonien umgehen. Und das mag, glaube ich, keiner, aber du musst dich einlassen. Ne? Viele haben dann gesagt, vielleicht in der Vergangenheit, naja, also da kann mir gar nicht leisten, Harmonie, und darum traf ich nur knallharte Entscheidungen. Das ist jetzt der Weg eines CEOs heutzutage in diesen Krisenzeiten. Ich glaube, das ist mag ein gangbarer Weg sein. Das ist tendenziell der einfachere Weg. Okay, ich habe kein Herz, ich muss auch kein Herz zeigen. Ich mache das jetzt. Aber ich glaube, der bessere Weg ist zu sagen, doch, es macht mir was aus. Ich muss harte Entscheidungen treffen. Es macht mir was aus. Das ist auch Transparenz und Ehrlichkeit. Aber gleichzeitig trotzdem in der Lage zu sein, diese Entscheidung zu treffen, weil es fürs Große und Ganze genau die richtige Entscheidung ist.
Retzer?
Ich wollte nur, also stimme ja komplett zu alles, was Astrid gesagt hat. Ich wollte nur am Anfang erwähnen, dass wir auch in dem Buch wirklich darüber geschrieben haben, dass Transformation auch Verlierer mitbringen und dass auch zu ehrlicher Kommunikation notwendig ist. Das hast du ja am Anfang erwähnt und das wollte ich nur betonen. Das haben wir extra im Buch reingeschrieben. Ja. Und Harmonie ist immer eine Sache. Also nichts ist gefährlicher als diesen harmonische, romantische Mitte der Polarität, sondern man braucht auch immer Streit, Auseinandersetzung um die besten Argumente, um besten Lösungen und so weiter. Ja, also Harmonie einerseits schön, muss man immer aufbewahren, aber gleichzeitig nur mit Harmonie kommt man in Transformation nicht voran.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Einheit macht starr. Ja, das ist kreative Reibung ist notwendig, um wirklich weiterzukommen. Und der Umgang geht auch darauf ein, die Konflikte sind gesund. Ja, die Frage ist, wie ist die Einstellung zu den Konflikten und wie die ausgetragen werden. Das ist, glaube ich, etwas, was in der Transformation dazugehört, weil es gibt ja keine absolute Wahrheit. Man muss die zuerst finden und vielleicht auch immer wieder revidieren. Ich mag diesen Wissenschaftleransatz. Man irrt sich immer nach oben. Ja, und
na, und jeder Mensch ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? Das darf man ja auch nicht, das darf man einfach auch nicht außen vor lassen. Es gibt harmoniebedürftige Menschen, wenn es mal in einem Meeting sehr hart zugeht, die dann einfach das nicht irgendwie wechseln können, also die mir nicht damit klarkommen. Es gibt dann eher auch die Leute, die frontal nach vorne gehen, ohne jegliches Harmoniebedürfnis vielleicht. Und ich glaube, das ist wichtig auch für Führung, das zu moderieren. Und auch zu sagen, alles ist okay. Also jeder kann das, was er ist, auch sein hier im Unternehmen. Das ist auch eine Art von Harmonie. Und ich glaube, so müssen auch Menschen geführt werden in der Transformation, nah und individuell. Immer. Weil sonst verlierst du die Menschen und dann kann auch nicht jeder so sein, wie er ist. Ich glaube ja sehr an Kohärenz. Ne? Es gibt so im Unternehmen die äußere Kohärenz, dazu gehört das ist Vision und das Mission und das Strategie und dass das alles irgendwie ein Ganzes ist, was aufeinander aufbaut, das klar definiert ist, wie arbeiten wir zusammen, wie führen wir und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch dieses Konzept der inneren Kohärenz. Ne, das ist für mich persönlich wichtig, dass das, was ich da mache jeden Tag, dass das mit meinen Werten einhergeht, dass das, was ich denke, dass ich handle, was ich fühle, dass das irgendwie ein Einklang ist. Und das ist wichtig auch, dass jeder Einzelne im Unternehmen auch eine Chance hat, diese Kohärenz irgendwie zu spüren. Das heißt, jeder Einzelne muss auch jeden Tag in Meetings, bei der Arbeit sich selber wiederfinden. Und das braucht, glaube ich, eine gute, offene Führungskultur und auch ein ganz klares Ja zum Menschen. Du kannst hier bei uns sein, wie du bist. Und wenn du zum Beispiel besonders harmoniebedürftig bist, dann bist du vielleicht nicht gerade im Betriebsrat. Und wenn du besonders, also sag ich jetzt, ne, also und wenn du sagst, ich habe quasi meine Stärken, kann ich besser ausspielen, wenn ich gar nicht Menschen führe, weil ich mag denen gar nichts Hartes sagen, dann nimmst du die vielleicht nicht gerade in die Vertriebsführung, Weil als Vertriebsführender musst du auch in der Lage sein, zu sagen, so geht's halt nicht. Und das, die Zahlen müssen besser werden, sonst haben wir ein Problem. Und ich glaube, man kann auch jeden da einsetzen, wo er gut ist, bestenfalls, immer nach seinen Stärken und die Schwächen vielleicht ein bisschen kleiner machen im Umfeld. Aber ich glaube, diese Individualität ist in der Transformation extrem wichtig.
Vielleicht, ihr betont in eurem Buch auch das Thema der Kultur und der Werte. Astrid, vielleicht zu dir in dem Unternehmen, das ist, glaube ich, 2017 übernommen. Ja, das sind schon sieben Jahre her. Ich vermute, dass du eine andere Kultur vorgefunden hast, als du dort begonnen hast, als das jetzt ist. Und jetzt ist nur die Frage, was schätzt du, waren die Faktoren, die diese Kultur wirklich verändert haben? Weil es gibt so viele Themen über die Kulturveränderung und ich glaube nicht daran, dass das die Werte, die an der Wand hängen, dazu führen, dass die Werte geändert werden können oder sich Kultur ändert. Was sind deine Erfahrungen jetzt retroperspektiv? Was waren die entscheidenden Faktoren, die die Kultur in deinem Unternehmen tatsächlich verändert haben?
Die Kultur war in den Grundwerten ganz toll. Bei Behrens und auch als wir kamen. Also die Menschen, ich habe in den ersten 100 Tagen 100 Gespräche geführt. Also die Menschen lieben das Unternehmen. Sie haben eine große Loyalität. Wir haben ganz wenig Fluktuation. Alle haben irgendwie schöne noch Erzählungen aus der Vergangenheit im Herzen gehabt. Und dann wussten die noch, wie es war, als früher dann als Geschenke noch kurz vor Weihnachten verpackt werden mussten, wie toll der Zusammenhalt war, als das alle zusammen gemacht haben. Und der Unterschied zu jetzt ist, dass wir, als ich kam, diese guten Werte alle in der Vergangenheit lagen. Zwar noch eine Grundloyalität da war und auch eine Liebe fürs Unternehmen, sonst wären die Leute ja gegangen. Aber da es keine Idee nach vorne gab, gab es nur eine Liebe nach hinten. Aber wichtig ist ja auch, eine Liebe nach vorne zu bekommen, eine Idee, ein großes Ganzes, ein Narrativ, wie es mal sein könnte, um einfach die Hoffnung und die Gefühle und die Awareness nach vorne zu bringen. Und das, würde ich sagen, ist der Unterschied zu heute. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Ne? Aber zu wissen, wir haben eine große Idee und wir alle zusammen möchten dieser großen Idee folgen. Und das ist der große Unterschied. Und ich muss auch sagen, dass es auch etwas mit der Kultur macht, wenn ein Unternehmen nicht profitabel ist. Behrensson war ja auch 8-9 Jahre vorher nicht profitabel. Das macht nichts Gutes mit der Kultur. Die Grundwerte sind zwar noch da, aber es kommt Angst dazu. Und Angst, das wissen wir alle, ist natürlich etwas, was unterschiedliche Reaktionen irgendwie mit sich bringt. Entweder geht man total in die Konfrontation oder ne, man geht total in die, also es gibt ja Fight, Flight, Freeze, also in die Teil, in den Rückzug, oder man wird total starr und tut nichts mehr. Und ich glaube, dass ein Unterschied war, dass jetzt die Menschen bei uns weniger Angst haben, weil sie wissen, wir haben diese große Idee und viele KPIs zeigen auch in die richtige Richtung, sodass wir auch daran glauben, dass wir wieder diese Profitabilität irgendwie nach vorne haben werden. Also wir sind jetzt operativ profitabel, auch schon seit einigen Jahren, was ein echter Erfolg ist. Aber wir haben noch keine gigantischen Wachstumskurven im Ertrag, weil wir natürlich parallel auch sehr, sehr viel Transformation finanzieren müssen und bootstrappen müssen. Wir haben auch einen neuen Geschäftsbereich, den wir quasi finanzieren und das Ganze aber gebootstrappt. Von daher passt das jetzt, aber es gibt eine Vision, wie es auch wirtschaftlich wieder besser sein kann. Denn das macht auch kulturell etwas, ne? Also und diese Flucht nach vorne ist in der Kultur dann, und das war auch bei Behrensson so, dass dann irgendwie keiner so richtig Schuld irgendwie eingestanden hat, sondern immer das alles von sich gewiesen hat und die Schuld vielleicht woanders gesucht hat und immer gesagt hat, auch als ich kam, nee, ich bin eigentlich, also auf mich können sie total setzen, aber auf die anderen nicht so, ne, weil das ist natürlich so ein Effekt, wenn man Angst hat, dann hat man kulturell auch manche Verhaltensweisen, die einfach dann nicht gut sind. Und das hat sich total geändert und ich glaube, diese Vision nach vorne war ein sehr klarer Hebel und auch, dass wir gesagt haben, um diese Vision zu erreichen, wollen wir anders arbeiten. Wir wollen auf Augenhöhe arbeiten. Wir wollen transparent arbeiten. Wir wollen immer ein gutes Mitgefühl miteinander haben. Wir haben ja sehr klar auch definiert, wie wollen wir denn arbeiten? Und ich glaube, das haben wir auch gut vorgelebt. Wir, sage ich jetzt mit dem Führungsteam, wir haben das gut vorgelebt und wir haben auch sanktioniert, wenn irgendwas nicht in die richtige Richtung ging. Ne? Dieses zum Beispiel so ein Lästern übereinander, ne, ist einfach kulturell schlecht. ich mache das gar nicht, weil ich glaube auch, dass wenn ich die Standards setzen würde, was eh nicht meine Art ist und auch ich eh aus meinen Werten heraus nicht machen würde, aber wenn man dann lästert in einem Unternehmen, dann heißt das, man redet nicht miteinander, sondern man redet übereinander, und wenn das eine Führungskraft macht, dann ist das anscheinend ja salonfähig und dann machen es die anderen automatisch auch, egal welche Werte da irgendwie an der Tafel stehen. Und ich glaube, dieses Vorbildsein ist wichtig und auch zu sanktionieren, wenn es nicht eingehalten wird. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Ich habe auch Abmahnungen verteilt, wenn es kulturell Verstöße gab, die wir vorher ganz explizit ausgeschlossen haben. Ne? Das ist halt auch wichtig, dass man dann auch zeigt, so geht's nicht. Und das steht nicht nur an der Tafel, sondern es wird auch gehandelt, wenn die nicht eingehalten werden, die Werte.
Wie haben wir auch gelernt, Inkonsequenz rächt sich sehr schnell, vor allem in einer Transformation und in einer Krise. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Vielleicht zum Abschluss stellen wir immer wieder Fragen, die uns und unsere Zuhörer sehr bewegen. Retze, ich fange mit dir an. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine SMS deinem 20-jährigen Ich zu schicken, dem 20-jährigen Retzer, wo du einen Ratschlag geben würdest, jetzt mit deiner ganzen Erfahrung der letzten Jahrzehnte, was würdest du ihm als SMS schicken?
Muss aber jetzt nicht zwangsweise mit der Transformation was zu tun haben,
Nein,
oder?
Mit dem Leben. Das ist wirklich, bezieht sich aufs Leben, nicht auf die Transformation. Wobei unser Leben ist die permanente Transformation, hoffe ich. Sonst ist man tot.
Ja, also ich würde definitiv mein Ich schreiben, lebe nach deinen wirklich eigenen Bedürfnissen und orientiere dich an den nicht verhandelbaren Werten, die du so haben willst und nichts anders. Und versuch nicht den Briten die im Außen ist, ob das jetzt nur noch die Eltern sind, Ehefrau, Chefs, nur noch zu gefallen und deren Wunsch nachzuspielen, sondern guck, wer du bist, was du wirklich im Leben machen willst. Das ist schon sehr entscheidend, denn wenn man sich selbst findet, dann wird man viel zufriedener und erfolgreicher.
Danke. Astrid? Was würdest du an der 20-jährigen Astrid schicken?
Glaube an dich, liebe dich, es ist alles schon in dir. Und dann, um mit Steve Jobs zu sprechen, live your life, don't live someone else's life. And connect the dots later.
Und dann setze ich bei dir fort. Astrid, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr, sehr stark geprägt oder beeinflusst hat?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Bücher, die mich sehr beeindruckt haben. Also für mich, weil es auch gerade in der richtigen Lebensphase kam, war das von Eckhart Tolle, The Power of Now oder Das Leben im Jetzt. Denn ich bin so mit meiner Sozialisierung und mit meiner Erziehung immer so in die Zukunft gegangen. Also so würde sagen, habe eher so ein bisschen im Mangel gelebt. Also wenn das passiert, dann ist das gut. Wenn ich das erreiche, dann geht's mir super. Und ich glaube, dass diese Kraft des Jetztes die einzige Möglichkeit ist zu leben, die einzige Möglichkeit. Und ich habe das in einem dieses Buch von Ursula Carven, meiner Freundin, damals bekommen, gerade in einer Zeit, als ich persönlich in einer wahnsinnig schwierigen Situation war, weil meine Tochter sehr krank war und schwierige Operationen anstanden. Und das hat mich gerettet, würde ich sagen. Und jetzt, egal ob es persönliche, familiäre oder Business-Sachen gibt, also wenn ich hadere oder wenn ich gerade auch mal so aus einer Kurve falle, dann hole ich immer dieses Buch, es liegt immer neben mir auf dem Nachttisch, und ich muss nur zwei Seiten lesen, dann weiß ich ganz genau, wo ich stehe, dann habe ich sofort den Zugang zu mir selbst wieder, und das ist meine persönliche Freiheit, die ich habe.
Sehr schön. Letzter, vielleicht ein deutlich anspruchsvoller Punkt. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Was für mich Sinn des Lebens ist?
Ja.
Ja, also ganz wesentlich ist es für mich, dass ich die Welt verlasse in einem Zustand, was besser geworden ist, als ich es kannte. Und in der Hoffnung auch mit den gewissen Beitrag dazu geleistet zu haben. Und ich weiß, dass man nicht so extrem groß denken kann, weil man als Mensch nur kleinere Brötchen backen kann. Aber die Bücher zu schreiben war für mich zum Beispiel deswegen, dass ich, wenn ich die Welt verlasse, wenigstens gewissen Menschen ein- oder zweimal im Jahr mit diesen Werken vielleicht weiterbringen könnte. Und wenn die dann sich weiterentwickeln mit diesen Impulsen, dann wäre ich schon dankbar.
Sehr schön. Astrid, was ist der Sinn des Lebens für dich?
Also, dass ich das Leben führen kann, was ich mir in meinem tiefen Herzen wünsche. Also nicht someone else's life, sondern das Leben führen kann, was ich in meinem tiefsten Herzen mir selbst wünsche und dazu beitragen kann, dass andere Menschen auch dieses Leben leben können. Allen voran natürlich meine drei Töchter. Ich habe sehr, sehr enge Freundschaften. Ich habe sehr verbundene Beziehungen. Das ist ein sehr großes Glück in meinem Leben. Und wenn ich dazu beitragen kann, gerade diesen Menschen, die ich so liebe, die zu unterstützen, das Leben zu leben, was sie leben möchten, dann wäre das ganz, ganz toll und dann hätte ich auch meinen Lebenssinn erreicht.
Ein wunderschöner Abschluss. Ich bedanke mich herzlich für dieses tolle, inspirierende Gespräch und ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit dem Buch und Astrid jetzt mit den nächsten 7 Jahren der Transformation, weil Transformation ist eine Konstante, vermute ich.
Absolut.
Und es hat mir Freude gemacht und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Georgi. Schön, danke, dass wir da sein durften. Hat Spaß gemacht. Danke.
Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.